Ja, also P ist wie du als ehemalige Germanistikstudentin ja weißt, der stärkste Sprenglaut. Von daher ist das halt auch der, der da beim Mikro am meisten poppt, wenn es falsch ist.
Dann sprenge ich eben.
Ja.
Muss mir wieder was Neues ausdenken.
Okay, vielleicht lasse ich es dann aber doch in der Aufnahme.
Na gut. Pinienkerne, Purzelbäume, pampige Priester. Gott, sie sind total einfallslos.
Ja, das war kein ganzer Satz, tut mir leid.
Ja, nee, das habe ich ja extra gemacht, damit du es nicht drin lässt.
Ich habe Vorgeplänke.
Erzähl mal.
Und zwar ein passendes Vorgeplänkel. Vorgeplänkel zur heutigen Folge, wo sich ja alles um die Frage dreht, was ist real, was entspricht der Wirklichkeit.
Warte mal, die Zuhörer wissen nicht, um welchen Film es sich dreht. Das haben wir letztes Mal nämlich extra rätselhaft, wir sind offen gelassen.
Naja, aber sie laden ja die Folge runter und dann steht da oben im Titel.
Na, tolles Rätsel.
Ja, sie wissen es ja nicht, bevor sie die Folge runterladen, aber okay.
Vielleicht kannst du die ja anders benennen. Ja, ist gut, jetzt Entschuldigung, ich habe dich ja auch gemein unterbrochen.
Das ist ja schon auch so... Schon okay. Nein, egal. Also Vorgeplänkel. Und zwar ist es doppelt geil, das Vorgeplänkel, denn es greift auch auf vergangene Spätfilmfolgen zurück.
Ich bin so gespannt.
Und zwar auf eine, die immer noch nicht ausgestrahlt ist und die Folge zusammen mit Matthias, nämlich Jurassic Park.
Eine, die noch nicht aufgenommen und ausgestrahlt
ist. Doch, aufgenommen ist sie, aber ich habe sie dir immer noch nicht zum Gegenhören gegeben, weil ich es mal wieder vergesse. Unser Proust'scher Fragebogen. Ja. Und den wolltest du ja nochmal anhören. Mhm. Du und Matthias, ihr hattet gemeinsam den dramatischsten Filmtod, einen Film gewählt. Weißt
das
du?
War der Titanic-Tod, oder?
Genau. Und es ist sehr schön. Es gibt nämlich eine Folge von den Mythbusters, aber vielleicht heißt sie auch Mythbusters.
Also
das ist so eine so zwei verrückte Typen vom Discovery Channel in den USA. Ich glaube, sie heißen Mythbusters. Mhm. Aber ich hau's halt mal wie gewöhnlich in den Blog. Und die sind nämlich mal der Frage auf den Grund gegangen, war da wirklich nicht genug Platz für Jack auf dieser scheiß Tür?
Ja, und? Natürlich war genug Platz.
Ja, sie haben...
Er hätte nicht sterben müssen.
Sie haben natürlich herausgefunden, zuerst mal konnten sie bestätigen, dass es... schwer war für zwei Leute auf diese Tür zu kommen, ohne dass die Tür kentert. Aber sie haben dann nämlich einen ganz einfachen Trick genommen. Sie haben hier, wie heißt sie? Jane, oder? Nee, wie heißt sie?
Rose,
Schwimmweste haben sie genommen und mit den Hilfe der Bändel unter die Tür gespannt. Und dann konnten sie ganz gemütlich zu zweit auf die Tür sich setzen. Die Tür war stabilisiert und 80% ihres Körpers waren außerhalb des Wassers, so dass sie die notwendige Zeit auf jeden Fall überlebt hätten. Das heißt, Jack muss nicht sterben. Ja, und sie haben sogar den Regisseur, dessen Namen wir jetzt auch wieder, James Cameron, haben sie damit konfrontiert. Aber er hat sie abblitzen lassen und hat gesagt, hey Leute, im Drehbuch stand, der Typ stirbt und deswegen stirbt der Typ auf jeden Fall.
Da hätten wir im Zweifelsfall nur eine halbe Tür genommen, damit der stirbt.
Ja, genau.
Aber ich meine, man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, diese Schwimmweste da unten anzubringen. Und wenn man halt gerade auf einem sinkenden Schiff oder vor einem sinkenden Schiff runter ins Wasser ist und das war ja so noch viel schlimmer, der Jack war ja mit Handschellen gefesselt an so ein Rohr und sie hat ihm da die Handschellen ab, das war ja ganz furchtbar. Und dann auch noch, ja, dann Einfallsreichtum zu beweisen in so einer Situation.
Tja, aber der Fakt bleibt, Jack hätte nicht sterben müssen.
Das ist schon so ein bisschen gemein. All die Tränen sind umsonst geflossen.
All die Tränen, besonders meine.
Ja, hast du nicht?
Ja? Nee, ich hatte... ich habe schon oft im Kino geweint und auch bei sehr romantischen Szenen, aber bei der Szene irgendwie nicht. Die hat mich dann doch nicht so gepackt.
Aber ich hab
den Film auch nur ich habe den Film auch nur einmal gesehen und es war halt irgendwie, als der direkt auf DVD war und von daher ist lange her. Vielleicht wollte es mich
und da
jetzt
waren
mehr.
Noch andere coole Jungs dabei.
Nee, nee. Nee,
dann hättet ihr nicht Titanic geguckt.
Habe ich zusammen mit einem Mädchen geguckt.
Und damals. Da musstest du natürlich den starken Macker mal kriegen.
Bestimmt lag's daran, genau. Okay, aber fangen wir mal an, oder?
Womit denn?
Ja, mit der Folge.
Ach so, ja.
Karl, jetzt wart doch mal. Eberhard versucht, einen Witz zu machen. Er wollte dich zum Lachen bringen.
Da gibt's aber nichts zu lachen, wenn mir was wichtig ist.
Karl, das ist doch nur ein Spiel mit dieser beschissenen 23.
Aber nicht für mich. Für dich vielleicht. Kapierst du eigentlich, was hier los ist?
Du scheinst es nicht mehr zu kapieren. Du wolltest heute bei 180 Sachen aus dem Auto aussteigen.
Was glaubst du, was wir hier machen? David! Siehst du nicht, was hier läuft?
Such mir jetzt nicht zu erklären, dass die Illuminaten am Straßenrand standen. Weißt du, was dein Problem ist? Du guckst zu viel.
Was hat denn das damit zu tun?
Paula.
Hi Daniel.
Hallo liebe Zuhörerin.
Und liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Folge Nummer 23.
Und möglicherweise die letzte Folge des Spätfilms.
Keine letzte, sondern vor der Pause.
Nee, die möglicherweise allerletzte, denn ich bin von einem fiesen Insekt gestochen und mein Arm schwillt immer weiter an und ein riesiger roter Fleck hat sich gebildet, weswegen ich bestimmt eines qualvollen Todes sterben muss. Aber ansonsten, wenn das nicht eintreten sollte, wieder erwartend, dann würde das mit dem Spätfilm doch weitergehen.
Aber womöglich erst später.
Möglicherweise.
Wie auch immer.
Nachdem man mir den Arm abgenommen hat.
Das wäre eine Möglichkeit.
Amputiert ist ja eh nur der rechte. Und ich weiß,
also ich würde, wenn es schlimmer wird, binde ich ihn dir erstmal ab.
Mit Rose Schwimmweste.
Ja, die wir zufällig noch im Keller haben.
Ja,
Paula, mit dem Kabel meines Headsets.
Welchen Film haben wir denn geguckt?
Gestern war es.
Ja.
Wir sind echt.
Andere machen Sommerpause, aber wir erhöhen die Schlagzahl und sind schon wieder da mit einem neuen Film, den wir natürlich schon rätselmäßig angekündigt haben. Und welcher Film war es, Paula?
Es ist der Film 23. Nichts ist, wie es scheint.
Ihr solltet mal das dramatische Gesicht von Paula jetzt sehen. Sie guckt wirklich ergriffen.
Ja, nächstes Jahr machen wir Videopodcast.
Genau, hatte ich ja schon gesagt. Da eine Kamera und jeder kriegt so eine Kamera in so einem Selfie-Stab. Genau. Und dann haben wir hier einen Spitzen, können wir hier unter die YouTuber gehen. Müssen wir noch lernen, ganz hektisch zu schneiden.
Und ja, so. Und außerdem müssen wir noch uns darüber einig werden, ob wir noch weiter nackt podcasten oder ob wir uns dann doch was anziehen.
Das mit dem Nackt-Podcasten, den Witz, den kann man nicht mehr machen, weil die Jungs von Schöne Ecken, die haben tatsächlich nackt gepodcastet. Die waren in der Sauna und haben gepodcastet. Von daher, die haben einfach gewonnen in dem Spiel. So, alle Welt macht immer Witze, dass sie nackt podcastet.
Oh, guck mal, die haben es wirklich gemacht. Badewanne.
Ja. Wie dem auch sei, 23. Also wie fandst du den denn?
Also ich in meiner Nachbereitung im Gehirn fand ich ihn plötzlich gar nicht mehr so gut wie davor, als ich ihn gesehen hatte.
Oha.
Und ich habe den jetzt gestern war es ja zum zweiten Mal gesehen und vor Jahren zum ersten Mal. Und seit dem ersten Mal fand ich ihn total gut, bis einschließlich gestern, aber heute nicht mehr so gut.
Das ist ja interessant.
War das jetzt nachvollziehbar? Also verständlich.
Ja, ja, ich bin auf die Gründe gespannt und ich bin auch gespannt, was wieder Gründe bei dir heißt. Nicht so gut, das ist ja manchmal irgendwie dann in Noten drückt sich das dann wieder merkwürdig aus. Aber mir hat er ziemlich gut gefallen wieder. Ich habe den 1999 im Kino gesehen. Hab den mir später auf Videokassette gekauft, ja. Und fand den nämlich total geil und hab den auch echt oft gesehen, den Film. Und hab dann aber irgendein Freund, wie das so ist, hat sich diese Videokassette ausgeliehen und ich hab sie nie wiederbekommen und dann hatte ich einen DVD-Player und das hat mich nicht mehr interessiert, so. Und seitdem habe ich den Film dann nicht mehr gesehen und dann gestern nach langer Pause wieder. Ja, Ich sag mal ein paar Eckdaten.
Ach, ich habe schon wieder vergessen, die Handlung in 5 Sätzen vorzubereiten.
Das kriegen wir wieder spontan hin, denke ich. Der Regisseur, das ist Hans-Christian Schmid. Und der hat so Filme gemacht wie zum Beispiel 2006 Requiem über den Exorzismus an einer epilepsiekranken Frau. Wesentlich berühmter ist sein Werk von 2000 Crazy über Jungs in einem Internat.
Mhm. Ist das nicht auch mit Matthias Schweighöfer?
Nee, das sind die anderen. Ach. Das ist der Kleine, wie heißt der?
Aus der Sonnenallee, gell?
Ja, genau. Aber ich meinte auch den anderen, der irgendwie jetzt auch schon über 30 ist, aber immer noch 16-Jährige spielt, weil er so ein Booby-Face hat. Ihr Herr sowieso wundert sich über die Liebe, haben wir zuletzt mit dem gesehen. Ist ja auch egal, ich hau's in den Blog. Denn es geht ja heute nicht um Crazy und es geht auch nicht um das Erstlingswerk von 1995 von Herrn Schmid mit dem Namen Nach 5 in Urwald, wo eine blutjunge Franka Potente die Hauptrolle spielt, sondern es geht um seinen Film von 1998, 23, in dem August Diehl die Hauptrolle spielt, das dessen Debüt und zugleich großer Durchbruch war. Und außer ihm...
Filmdebüt,
genau. Davor war er Theaterschauspieler, spielt auch heute noch viel Theater. Aber danach war er halt ein etablierter deutscher Schauspieler, hat viele, ja, wie es ist, so Fernsehfilme, deutsche Kinofilme gespielt. Und dann natürlich hier 2009, glaube ich, der ganz große Hit, wo er in Inglourious Basterds mitspielt. Den SS-Offizier in dieser grandiosen Kellerszene. Das dürfte auch für ihn sicherlich ein Höhepunkt gewesen sein.
Also, strafe mich lügen, aber ist das nicht auch ein Österreicher? Oder sein Vater, war der nicht Österreicher?
Nee, ich glaube nicht. August. Also so genau habe ich es jetzt nicht recherchiert, aber ich meine, August Diehl ist Deutscher.
Wie auch immer.
Neben ihm spielt auch ziemlich gut, finde ich eigentlich, Fabian Busch, der aber, der spielt den David und der dann aber keine vergleichbare Karriere hingelegt hat. Den hat man zwar auch öfter mal in irgendwelchen deutschen Produktionen gesehen.
Ja, aber ich meine halt auch schon vorher, also in der Zeit überhaupt. Ja, so.
Aber so einen richtigen Hammer hat der dann nicht mehr gehabt danach. Und der Film erschien 1998, wurde uraufgeführt auf dem Chaos Communications Congress, dem Kongress der jährlichen Veranstaltung vom Chaos Computer Club zwischen den Jahren. Damals in Berlin, ursprünglich in Hamburg, damals in Berlin und mittlerweile wieder in Hamburg. Und kam dann 1999 in die Kinos. Mhm. Oh. Kriegst du die Handlung in 5 Sätzen zusammen?
Ja, ich ärgere mich nur gerade immer noch darüber, dass ich es nicht vorbereitet habe. Aber gut. Ja, was wir sehen, ist die dramatische Entwicklung von Karl Koch. Mhm. Ja, das ist einer der ersten Hacker Deutschlands. Und er ist ursprünglich angetreten, die Welt zu verbessern. Ein kleiner Ideologe. Wandert dann aber übers Geld verdienen und Koksen in die Psychiatrie.
Genau, und zwischendurch wird er halt zum Auftragshacker für das KGB.
Genau, das meine ich mit Geld verdienen.
Ach so. Ja, aber das ist ja einfach schon so der Kern einfach, dass er halt als Westdeutscher für das KGB hackt im Auftrag von denen und quasi so zum Spion wird.
Und er hat noch so ein Spleen, so ein Hobby, nämlich dass er sich irgendwie mit den Illuminaten beschäftigt. Und dann so eine Psychose entwickelt. Also er hat einfach so eine paranoide Schizophrenie oder so, schätze ich.
Sehe ich auch so. Ausgelöst durch die Drogen. Er fängt halt an, dass er diese Spiel mit den Illuminaten und der 23, wie der Film auch heißt, der Zahl der Illuminaten, eben nicht mehr als solches, als Spiel annimmt, sondern davon ausgeht, dass es die Wahrheit ist und überall die Weltverschwörung sieht.
Genau.
Ja. Und am Ende stirbt er.
Genau, das Ende der dann ganz tragisch auch.
Bis heute ungeklärten Todes.
Ich dachte, es sei in Wirklichkeit gar nicht ungeklärt.
Doch, komme ich gleich zu. Denn, das hat wir jetzt schon angedeutet, das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit, dem sogenannten KGB-Hack. Ja, die in Deutschland sagen die alle immer Hack. Ja, also auch die Hacker.
Hackfleisch.
Ja, aber die Hacker selbst sagen halt auch Hacker. Von daher, die die sollen sich halt selbst so nennen und dann nenne ich sie auch so.
Selbst. Na gut.
Warum soll ich jetzt das irgendwie Englisch aussprechen, wenn die es alle aussprechen? Die sind ja sehr präsent in der deutschen Podcast-Szene. Es gibt ja das Chaos Radio und dann gibt es den CRE, den Chaos Radio Express ehemals, jetzt nur noch CRE genannt. Und da gibt es auch spannende Folgen zum Beispiel. CRE 100, das Internet und die Hacker. Da wird die Anfänge des Internets erzählt da Tim Pritloff und sein Gast Hans Hübner und eben die Geschichte dieses sogenannten KGB-Hacks, bei dem Hans Hübner beteiligt war. Und zwar war der einer von zwei Hackern, die in die Figur des Davids eingeflossen sind. In Realität waren die Jungs zu fünft. Und im Film hat man dann irgendwie aus dramaturgischen Gründen vier draus gemacht.
Ja, das war, ach so, Lupo und Pepe sind auch noch zwei.
Genau, Lupo und Pepe, die gab's so in echt, die hießen halt anders und keine Ahnung, also, aber dann gab's Karl Koch, der auch tatsächlich Karl Koch hieß. Mhm. Und dann gab es noch zwei weitere Hacker, die sie dann zusammen in den David reingeschrieben haben. Warum auch immer. Ja, das also, wie gesagt, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit, aber man muss da ganz klar auch sehen, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Filmen und den tatsächlichen Begebenheiten. Und das ist so ganz lustig, weil zum Beispiel einerseits die Second Unit sich auch schon mal mit dem Film auseinandergesetzt hat und eine ziemlich gute Folge gemacht haben, aber den Fehler machen, dass sie dramaturgische Lücken darauf schieben, dass es ja ein Tatsachenbericht ist. Und das ist eben nicht so, sondern es ist keine Dokumentation, sondern es ist ein Spielfilm und er dreht und wendet das alles so, wie er es gerne haben will, damit es halt ein spannendes Drehbuch gibt. Und andererseits gibt es halt auch die noch heute im Netz zu hören, die Diskussion auf dem CCC bei der Uraufführung, die anschließende Podiumsdiskussion zusammen mit Herrn Schmid, wo dann die anwesenden Hacker ihrerseits kritisieren, dass der Film so sehr von den Tatsachen abweicht und Herr Schmid sich dann halt rechtfertigt und sagt so, hey Leute, das ist ein Spielfilm. Mein Job ist es, eine spannende Geschichte zu erzählen und nicht hier irgendwie die Wahrheit zu berichten. Der hat auch selbst noch ein Buch dann über den KGB-Hack geschrieben, wo dann die Interviews, die er mit den Beteiligten geführt hat, eingeflossen sind, wo er wirklich erzählt hat, was damals passiert ist. Mhm. Aber der Film nimmt sich halt die künstlerische Freiheit, damit kreativ umzugehen. So, die Eckdaten stimmen, aber alles Weitere ist nicht so exakt so gewesen. Also zum Beispiel sagt Hans Hübner in diesem erwähnten CRE-Folge, dass das nicht der KGB war, sondern dass das irgendeine Abteilung vom Wirtschaftsministerium der Russen war und die waren halt ganz klar an Wirtschaftsspionage interessiert. So, die wollten eigentlich die ganze Zeit Computerprogramme von denen haben, dass sie denen irgendwelche Software zukommen lassen und das war nicht irgendwie hier große militärische Spionage, die sie da betrieben haben. Mhm. Er sagt auch heute, dass das alles ziemlich lächerlich war. Also dass es,
was sie da gemacht haben.
Genau, dass es nicht so heiß gegessen wurde wie gekocht, sondern dass sie halt Teenager waren, die sehr talentiert waren und es gab nicht viele, die solches Computer-Know-how hatten wie sie. Und aber das führt halt dazu, dass sie sich fühlten wie die Götter der Welt und da total voreingenommen von sich waren und total falsches Bild von der Leistung hatten, die sie da vollbracht haben. Also im Endeffekt waren die Informationen, die sie wohl geliefert haben, nicht so wirklich spannend, sagt Hans Hübner zumindest heute. Mhm. Achso, ja, nochmal zu dieser Geschichte, was ist Film, was ist Realität?
Ja.
Da hatte ich ja schon mal, auch bei Jurassic Park war das hier mein Lieblings-YouTube-Channel CinemaSins zitiert, nämlich The Book Doesn't Matter. Mhm. So ein Film muss halt als eigenständiges Kunstwerk stehen und das Buch interessiert nicht, sondern der Film muss uns das Kunstwerk erklären und kann nicht immer wieder auf das Buch verweisen. Und wenn man, da könnte man halt noch jetzt anfügen, so nor does reality. So, also wenn das Buch schon nicht zählt, dann tut's die Realität auf gar keinen Fall. Und bevor ich das Wort an dich abgebe, ist nur noch eine lustige kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Es ist jetzt der dritte deutsche Film, den wir besprechen. Und zum dritten Mal basiert er auf einer wahren Begebenheit. Das ist irgendwie ein lustiger Zufall, dass wir uns drei deutsche Filme, die sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen, angeguckt haben.
Ja. Ja.
Aber du wolltest uns was über die Illuminaten erzählen.
Also, das hatte ich dir vorhin schon erzählt. Eigentlich hatte ich da ein super Hörbuch.
Mhm.
Das ich schon mal angehört habe, aber leider ist es nicht mehr auf meinem Rechner zu finden.
Ganz
vielleicht anders. Haben sich die Illuminaten auf meinen Rechner, in meinen Rechner gehackt. Ja?
Gehackt.
Gehackt, Entschuldigung. Gehackt. Und haben diese Datei einfach gelöscht. Ja?
Bestimmt.
Kann natürlich sein. Vielleicht war es auch die NSA, aber vielleicht ist auch die NSA.
Unerkannt zu bleiben.
Ja. Ja. Weiß auch nicht. Jedenfalls, das hat mich so ein bisschen frustriert und dann habe ich mal wieder halt einfach im Internet was nachgeschaut darüber, aber konnte leider mich auch nicht so doll konzentrieren dann.
Was die werden nee, keine wollten. Entschuldigung, sondern erzähl doch einfach mal, was du herausgefunden hast und dann können wir anschließend urteilen.
Ja, also das, was ich herausgefunden habe, ist, die Conclusio ist, dass die Illuminaten halt wesentlich weniger bedeutend sind, als sie dargestellt werden. Ja? Mhm. Und zwar gab es die nämlich laut dem Wikipedia-Artikel nur von 1776.
Laut dem Wikipedia. Ja,
ist vielleicht auch verfälscht. Ja. Von 1776 bis 1785. Das heißt nur 9 Jahre lang. Und danach wurden sie verboten. Und zwar von der Regierung sozusagen, ja. Weil dieser Geheimbund der Regierung also zu wenig christlich war und weil klar war, dass sie das Regime stürzen wollten. So, genau. Das war nämlich der Hintergrund der Gründung durch diesen Adam Weishaupt war, der wollte eine Welt, in der der Mensch rational handelt und aufgeklärt ist. Das war sein Ziel. Und ja, er wollte dann halt entsprechend die Gesellschaft halt auch verändern und durch Bildung erreichen, dass wirklich alle halt auch aufgeklärt sind. Er wollte keine Demokratie wohl, ja.
Das war ein bisschen, ah nee, doch, 1776.
Aber er wollte einfach eine Regierung von super aufgeklärten Leuten haben. Genau, und der gründete eben diesen Orden oder diesen Geheimbund. Erstens waren Geheimbünde zu der Zeit ziemlich populär. Und zweitens hat er ja eben subversive Absichten gehabt.
Mhm.
Insofern erklärt sich das auch von selbst, denke ich, dass er das geheim halten wollte. Was ja nicht so gut geklappt hat, denn am Ende wurde es ja entdeckt und die Geschichte wurde verboten. Jedenfalls ein ganz wichtiges Mitglied war dieser Herr Knigge, ja, von dem wir auch
der berühmte Knigge. Finger wegspreizen und so.
Was auch immer, genau. Und die beiden haben da quasi waren am aktivsten, haben sich aber halt in einer Sache unterschieden und zwar war der Knigge so begeistert von der ganzen Sache, dass es ihm darum ging, möglichst viele Mitglieder zu werben.
Mhm.
Ja? Und halt möglichst wichtige Leute, ist ja klar, weil die wollten natürlich halt den ganzen Staat infiltrieren dann.
Ja.
Aber der Herr Weishaupt, der war da ein bisschen vorsichtiger. Für ihn war wichtig, dass die Leute halt auch mit der richtigen Denke da waren, ja. Dass sie also wirklich auch dazu passten und sie die Ziele dann halt entsprechend mitverfolgen konnten. Und so kam es dann halt auch zum Bruch zwischen den beiden. Der Knick ist dann sogar ausgetreten auch irgendwie. Ja, aber der Knigge hat dann tatsächlich einfach so viele Leute auch angeschafft. Der Goethe war auch dabei. Und dem Artikel steht drin, dass der Goethe auch mehr so ein Kontrollmensch sei. Der war ja Geheimrat.
Quasi schon im
Der war da, ja, der war da quasi als Spion.
Meinst du?
Also stand, ich meine das nicht, das steht in dem Artikel.
Der war quasi, hat den infiltriert, den Illuminati.
Ja, also war zumindest anscheinend angeblich sein Job, dass er halt mal nachschaut, was sie da eigentlich so treiben und wie gefährlich die sind.
Okay.
Genau, und dem, jetzt muss ich, springe ich wieder ein bisschen zurück, dem Knigge ist es auch zu verdanken, dass da so viel esoterisches Trara mit drin ist bei den Illuminaten, weil er wollte es halt interessanter machen und hat dann so verschiedene Hierarchien da eingesetzt, denen er auch irgendwelche besonders mysteriösen Namen gegeben hat, ja. Also du konntest dich halt in dem Orden hocharbeiten. Ach, warum sage ich immer Orden? Das ist ja ein Geheimbund. Aber er hat dann eben sowas wie einen Orden daraus gemacht, ja. Also so, ja. Sie grenzen sich deutlich von den Freimaurern ab,
ja.
weil die Freimaurer keine politischen Interessen haben.
Oha.
Ja, hatten, haben. Die gibt's vielleicht sogar
Ja,
immer noch.
gibt die noch auf jeden Fall.
Ja. So. Jetzt ganz wichtig, also trotz all dieser Mystifikation von Knigge selbst oder von den Illuminaten selbst, haben die überhaupt gar nichts mit der 23 zu tun und auch nicht mit der 5 und mit einem Auge oder einem Dollar oder einer Pyramide auch überhaupt nicht.
Ja.
Das Symbol der Illuminaten war die Eule der Minerva. Ja, Minerva ist irgendwie so die römische Version wahrscheinlich. Die Göttin der Weisheit, ja,
Ja.
denke ich. Also darum, die heißen auch Illuminaten, die
Erleuchtet.
erleuchten, genau, darum geht's halt, die sind ja die Aufgeklärten, so. Und das war's eigentlich, das ist eigentlich relativ unspektakulär, wurde wohl halt nur, warum auch immer, halt ausgenutzt, um daraus so einen
Ja, dann, du
Wahnsinnsmythos
bist ja
zu
dann
machen.
auf den Mist von diesem Herrn Wilson gewachsen.
Ja, unter anderem. Es gab noch viele andere so.
Okay, der hat nicht das erste Buch geschrieben. Aber der hat zumindest diesen Roman geschrieben, Illuminatus, in dem er dann halt die Geschichte erzählt, dass die sich zwar aufgelöst hätten offiziell, aber im Untergrund weiter
Also,
operiert
die
hätten.
wurden wohl von ziemlich vielen verschiedenen Richtungen ausgenutzt. Also auch von Nationalsozialisten oder Rassisten einfach, ja.
Ja, die
Da
hat's
waren
ja
es dann
eh immer mit
plötzlich
den.
die jüdischen
Oh,
Weltverschwörer,
so, okay.
ja. Also wirklich jeder hat sich da quasi dran bedient, halt auch an denen. Und das war, wie gesagt, im 18. Jahrhundert, da ging das dann schon los, dass man die weiter ausgenutzt hat, wo die eigentlich schon gar nicht mehr existierten. Und das Buch Illuminatus von Wilson, das ist ja nun etwas jünger. Und als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das so geil. Also weil mir das halt auch Spaß macht, solche Verschwörungstheorien und gerade so Spielereien mit der Zahl und so. Und da habe ich mir das Buch bestellt und es ist halt kein Sachbuch, das ist eindeutig ein Roman.
Ja.
So, und deswegen passt es halt überhaupt nicht, dass zumindest in dem Film der Karl Koch so fasziniert davon ist
Naja,
und das irgendwie so aufsaugt und meint, es sei Wirklichkeit.
Naja, also wenn du halt zum Beispiel, also das passt schon so einerseits halt zu dieser Hacker-Mentalität, also es gibt ja andere großer Podcast vom CCC oder Mitglied ins CCC ist halt Alternativlos von Fefe und Frank Rieger und die haben zum Beispiel mal eine Folge zu Verschwörungstheorien gemacht und die sind halt total Fans von Verschwörungstheorien, aber auch so nach dem Motto, dass sie halt oft glauben, dass da ein Kern dran ist. So, das ganze Thema der Folge war, wie halt Verschwörungstheorien sich dann im Nachhinein als wahr erwiesen haben. Und das ist so schon, glaube ich, einfach so ein Mindset von dieser Hackerkultur in Deutschland, die auch so sehr, sehr stark antiautoritär geprägt ist, dass sie halt auf der Suche ist so nach Verschwörungen und den wirklichen Interessen der Mächtigen. Mhm. Plus, dass, ich glaube, es war auch in diesem CRE, oder genau, es gibt noch so einen zweiten CRE, über die Hacker im Film. Und ich glaube, da sagt Tim Pritloff irgendwann so, dass du halt dass der Nerd irgendwie immer nach Mustern sucht, so, weil das ist ja auch das, was du halt beim Programmieren machst, dass du halt irgendwelche Muster oder beim Hacken erkennst, so, und dass du dann halt irgendwie anfängst, das auch auf die Welt anzuwenden und dann irgendwelche Muster siehst, wo sie keine sind und was dann halt auch dazu führt, dass du so verschwörungsaffin bist. Plus, es kommt halt dazu, wenn du Drogen konsumierst, so. Es ist ja nicht so, als hätte ich da Erfahrungen, sondern ich hab mal Leute sagen hören, dass Drogenkonsum halt auch zu einer Paranoia führt, so, und dass du halt wenn du was Illegales machst, dass du dann halt auch immer Angst hast irgendwie, dass die Bullen da Jagd auf dich machen und irgendwie da anfängst, in jedem Typen, der dir verdächtig vorkommt, gleich irgendwie den Zivilpolizisten zu sehen und so. Ja. Und ich denke, diese Kombination aus dieser Grundeinstellung, dieser Hacker-Szene mit dem massiven Drogenkonsum, die hat bestimmt dazu geführt, dass er da mehr in diesen Roman hinein interpretiert hat, als wahr.
Ja, es ist denn, also ich meine, so diese Idee, dass er verfolgt oder beobachtet wird zumindest, ja, ist ja die eine Sache, aber und die Begeisterung für die Illuminaten, das ist jetzt ja eigentlich die Frage, ist es die andere Sache oder fühlt er sich von den Illuminaten irgendwie beobachtet? Er sagt ja ganz am Ende, bevor er auch in Therapie ist noch, sie benutzen meine Gedanken, da meint er wahrscheinlich schon die Illuminaten, aber davor, als er denkt, dass da sein Haus, seine Wohnung irgendwie verwanzt wurde oder
durchsucht. Nee, je tiefer, also jetzt sind wir ja wieder beim Film, da müssen wir mal aufpassen, dass wir das jetzt nicht auf die Realität, wie das in der Realität war, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass er, also kann halt nur auf die Fakten schauen, dass er am Ende halt wahrscheinlich sich das Leben genommen hat an einem 23.05. so im Alter von 23 Jahren, weil das ihm halt als ein quasi symbolischer Akt war. Also scheint da schon irgendwas für ihn dran gewesen zu sein an dieser Zahlenmystik.
Also jetzt auch in echt dann, ja?
Also ja, in echt.
Also er fand das schon auch gut.
Ja, soweit ich das soweit ich das nachvollzogen habe, war der wirklich ist das schon ziemlich gut recherchiert mit diesem seinem Wahn, dass er da diese 23-Nummer.
Und wollte er Teil seiner Illuminaten?
Nein, er war ja Hackbutzelein.
Der Gegenspieler.
Genau, er wollte immer gegen das Establishment arbeiten und gegen die vermeintlichen Verschwörer, die im Hintergrund die Fäden ziehen.
Ja, aber siehst du, das passt ja eben auch wieder nicht zu den tatsächlichen Illuminaten, weil der eben nicht, wie hast du es gerade ausgedrückt? Weil das sind nicht das Establishment,
sondern. Ja, also wird es ja in diesem, wie wir es, ich habe das Buch nicht gelesen, aber wie wir es im Film erzählt bekommen, wird es ja so im Film erzählt, dass die dann geschafft haben, irgendwie Washington zu ersetzen durch den Weißhaupt selbst und quasi dann halt seitdem die Fäden ziehen im Hintergrund der Weltgeschichte. Das ist halt quasi die geheime Weltregierung, die ja auch in solche Verschwörungstheoriekreisen sehr beliebt ist. Mhm. Es gibt übrigens eine sehr einfache Gegenstrategie, das Hauptargument gegen jegliche Verschwörungstheorie ist, dass halt eine Verschwörung umso schwieriger geheim zu halten ist, desto mehr Leute daran beteiligt sind.
Das war ja auch die Angst von dem Herrn Weißhaupt.
Genau. Und wenn wirklich die Illuminaten weltweit verbreitet wären und die Fäden im Hintergrund ziehen würden, ist es halt im höchsten Maße unplausibel, dass es nicht mal auffliegt. So. Weil so das Paradebeispiel ist immer dann der Mord Cäsars, wo irgendwie so 5-6 Leute dran beteiligt waren und es ja, also der zwar gelungen ist, aber trotzdem vorher schon herauskam, so, also es nicht ganz unentdeckt blieb, sondern die halt irgendwie sich vorher schon verplappert haben. Und es ist halt einfach je größer die Gruppe wird, desto kritischer wird es halt, Geheimnisse zu behalten, weil irgendjemand verplappert sich immer mal.
So. Und es wäre halt auch unnötig, wenn die Illuminaten existierten und sie so viel Macht könnten hätten, Lobby machen, dann müssten sie nicht sich verstecken. Ja.
Was ich auch ganz schön fand, war bei dem hier dieser Second Unit Folge, wo ich glaube, der Tamino sagte, dass es mit der Willkür eigentlich schon anfängt, wenn du die 5 ins Spiel bringst. So, wenn du halt sagst, so die Quersumme von 23, die 5 ist auch eine bedeutende Zahl, dann ist es halt kein Wunder mehr, wenn du überall die 23 siehst, weil halt die 5 die ist halt einfach weit verbreitet. So, da brauchen wir uns nicht wundern.
Sondern ist auch eine Primzahl,
ja. Ja, kannst du halt überall, kannst du halt auch mit der 4 und mit der 6 genauso machen. So, das ist in dem Moment total egal.
Die 7 ist ja eine magische Zahl, ja.
Ja, wir können ja unsere eigene Numerologie auf der 7 aufbauen. Naja, aber lass uns mal voranschreiten. Ganz schön ist, dass sie haben ja den Herrn Wilson für die Dreharbeiten gewinnen können. Er hat da ein kleines Cameo. Man sieht ihn, wie er auf dem nachgestellten Chaos Communications Kongress eine Rede hält.
Ach übrigens, es war ja nicht nur Wilson, sondern Robert Shear hat mitgeschrieben, ne? Es sind eigentlich zwei.
An dem Buch oder was jetzt? Achso, okay.
Der wird irgendwie außen vor gelassen.
In dem Film wird immer nur Wilson erwähnt, vielleicht weil sie den gewinnen konnten. Mhm. Naja, jedenfalls sagten die Drehbuchautoren und also Herr Schmied hat Drehbuch geschrieben und mit jemand zusammen und Regie geführt und die haben irgendwie gesagt, so sie hätten ihn auch mal versucht, aus ihm herauszukitzeln, ob er denn da selbst dran glaubt. Aber er wäre da ziemlich wie Teflon gewesen und hätte sie immer wieder abblitzen lassen. Wobei ich jetzt so ein Videoschnipsel auf YouTube gesehen habe, so ein kleines Interview, wo er klipp und klar sagt, so nein, das Buch ist eine Parodie, so ja. Da ist nichts dran. Zur Produktion habe ich ziemlich wenig Fakten, dass sie Interviews der noch lebenden Beteiligten als Quelle benutzt haben. Habe ich schon erwähnt. Und dann gibt es, das lasse ich mal weg, da bin ich mir selbst nicht so sicher. Mhm. Und es war halt, das sagt ja aber eigentlich auch schon, dass es das Debüt von August Diehl war, den Herr Schmied vom Theater gecastet hat und der dann eingeschlagen ist wie eine Bombe.
Ja. Also, das hatten wir ganz am Anfang nochmal erwähnt, dass dass bei dem Film so viel ernst genommen wurde. Ja, das hast du erzählt irgendwie. Und es kommt vielleicht auch durch diesen dokumentarischen Charakter, den der hat. Mhm. Weil ja da teilweise so, also zumindest am Anfang halt noch diese Demos in Ausschnitten, also echte Demos halt dargestellt werden.
Ja, die sind nachgespielt sogar, diese Demos in Brockdorf. Ja, die haben sie nachgedreht. Aber er nimmt ja immer wieder Originalmaterial und schneidet es rein, wie zum Beispiel den Mord an Olaf Palme,
die Nachrichten.
Genau, immer, Nachrichten über die Explosion in der Disco La Belle, der Libyen-Krieg, Tschernobyl, das sind so Sachen, die da einfach immer wieder eingeschnitten werden, von daher hast du schon recht. Und es gibt auch immer viel, ich habe es oft gelesen, dass die Menschen, also das Kritiker halt auch diesen Standpunkt vertreten, dass es fast dokumentarisch wäre, sehr nüchtern erzählt. Das finde ich aber allerdings gar nicht, sondern ich finde, dass Herr Schmied das sehr gut macht und dass es im höchsten Maße manipulativ ist, dass er uns halt das so verkaufen will, als hier seht, so war die Welt wirklich.
Ja, ja.
Aber dass er da die Bilder schon sehr, sehr kalkuliert einsetzt und
Sichardat,
ich kann da auch so ein paar Beispiele gleich bringen.
Ja. Nee, mach.
Ja? Das fängt schon an mit der Exposition, die echt wunderschön ist. Ich wollte mal gucken, ob es nicht sogar ein 7-Zitat ist, denn also 7, der Film von Fincher. Der hat eine ziemlich ähnliche Exposition, aber es ist so lange her, dass ich den gesehen habe, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Jedenfalls sehen wir da lauter Zeitungsausschnitte über die Illuminaten und so, die Karl aufgehängt hat. Das sehen wir jetzt noch nicht, dass Karl das hat. Das sehen wir erst ganz am Ende des Films, aber das ist halt so ein Stilmittel, was er auch benutzt. Also er macht da sehr viele epische Vorausdeutungen in den, was noch passieren wird in dem Film. Das macht er richtig cool. Also es ist eine sehr starke Exposition. Hat mich da auch an diesen Coming-of-Age-Film, den wir geguckt haben, ganz am Anfang mal.
Breakfast Club.
Genau, Breakfast Club. Da war das ja auch so. Der hatte auch so eine starke Exposition, wo man so dieses leere Schulgebäude gesehen hat und schon so super viel verraten bekommen hat, über was noch in dem Film passieren wird, mit lauter kleinen Details. Und das wird hier auch gemacht. Und da macht er halt so einen ersten Trick, der dann auch zu eben deinem Irrtum führte, dass die Demonstration ja hier Originalaufnahmen waren. Mhm. Nämlich du siehst als letzte Einstellung von der Exposition einen Zeitungsausschnitt über die Proteste in Brockdorf. Mhm. Und dann geht es über in eine Blende von jetzt halt Spielfilm, nachgetretene Aufnahmen, was aber genau die gleiche Kameraeinstellung ist. Und natürlich ist das Bild ist ja auch extra so. Also die Qualität des Films war jetzt, wir hatten relativ schlechte Kopie, die wir da angeguckt haben. Aber ich denke, das war im Kino, also in der Kinoversion genauso, dass das Bild ja extra auch so grobkörnig ist, um nochmal diesen dokumentarischen Charakter zu verstärken und halt sich da bewusst von so einer Kinoästhetik abzuheben. Ja, das ist so ein Mittel, was er einsetzt. Was er macht, ist halt, dass er dann im weiteren Verlauf des Films die Bilder immer weiter so dreht, dass wir halt diese aufkeimende Psychose von Karl quasi miterleben. Ja. Dass er halt, also er hat sehr düstere Bilder, sie werden auch immer dunkler und hoffnungsloser irgendwie. Anfangs arbeitet er noch mit einem Voice-Over, der anfangs erzählt Karl, so, es ja, fängt ja auch an mit, ich weiß nicht, wie oft ich, diese Rahmenhandlung auch, wie oft ich das Buch gelesen habe. Und am Anfang erzählt uns Karl immer so die verschiedenen Etappen. Und es ist alles noch sehr, auch in einem lockeren Tonfall. Und diesen Voice-Over, den nimmt er immer weiter zurück im Laufe des Films, bis der am Ende gar nicht mehr kommt, sondern es endet ja dann mit, dass wir das Auto aus der Vogelperspektive sieht, wie Karl quasi in seinen Tod fährt und wir dann halt den Text eingeblendet bekommen, was passiert, anstatt nochmal die Stimme zu hören. So. Er benutzt was habe ich da jetzt? Er benutzt so Sachen wie zum Beispiel, als sie das erste Mal rüberfahren in die DDR, um das erste Treffen mit Sergej, ihrem Kontaktmann da vom KGB zu haben, sitzen sie in so einer S-Bahn und vermeintlich scheiden alle Leute Karl anzugucken, so, oder die Gruppe anzugucken. Du siehst halt immer so Schnitt und Gegenschnitt, immer die Gesichter, vor allem halt Karl, wie er sich so umguckt und nervös ist, sondern immer die Gesichter von allen anderen Passagieren, die ihn anscheinend angucken, was halt so ein erstes Indiz für seine aufkommende Paranoia ist. Die wird dann auch wieder aufgegriffen, indem er so ein großes Auge über seinem Bett hat und wenn man ihn schlafen sieht und er sich da unruhig im Bett rumwälzt und er hat so ein gezeichnetes Auge über seinem Bett hängen. Er hat
das kann aber auch das Auge der Illuminaten sein, also was
ja natürlich, das ist das typische Doppelbödigkeit im Film. So, das ist
Big Brother Auge.
In der Story hat es sicherlich eine andere Bedeutung, aber es symbolisiert auch stark dieses dass Karl sich beobachtet fühlt halt, dass er halt immer weiter in diese Psychose abgleitet. Jetzt gibt's dann so zwei super starke Bilder, wie am Ende dann halt diese Psychose symbolisiert wird. Einerseits, als dann Karl glaubt ja dann, dass sie quasi seine Gedanken gelesen haben, und gemerkt haben, dass er weiß, dass sie irgendwie Tschernobyl in die Luft sprengen wollen und es deswegen getan haben, bevor er das den Russen verraten kann. So, das ist ja dann sein Wahn. Und wir haben die ganze Zeit ihn immer wieder Nachrichten gucken sehen. So, und dann war halt eher unauffällig. Er saß halt da irgendwie, im Hintergrund lief ein Fernseher irgendwie. Es gibt ja eine Szene so, wo er dann in seiner WG sitzt und die anderen anpumpt, sie sollen ruhig sein, weil ihn das interessiert. Und dann haben wir dieses letzte Mal, wo wir ihn da Nachrichten gucken sehen und dann sitzt er halt so ungefähr 10 Zentimeter vom Fernseher und das Ganze ist so gefilmt, dass dieser Fernseher überlebensgroß ist und er davor total klein wirkt. So. Also es wird so aus einer schrägen Perspektive gefilmt, dass wir wirklich diesen riesigen Fernseher, dass halt quasi diese dieser Weltpolitik ihn komplett vereinnahmt hat. So, er ist jetzt also quasi ganz verloren und dann kommt eben in den kurz darauf, als er dann schon nachher in diesem Zeugenschutzprogramm ist und wo eigentlich vermeintlich alles wieder gut ist, diese Szene, wo er dann in diesen einen Raum tritt, wo, also es scheint alles wieder okay sein und dann macht er so die Tür auf und dann hat er so ein Zimmer, der so komplett ausgekleistert ist, so mit Zeitungsartikeln und so, und das ist halt dieses Bild aus der Exposition, was wir damals nicht, noch nicht so interpretieren konnten als eine Szene in dem Film. Und in dem Moment kommt halt dann auch ganz typisch halt für eine Schizophrenie, hören wir lauter kleine Stimmen im Hintergrund flüstern, die, als würden sie halt auf Karl einreden. So, und das ist dann halt so das ultimative Bild, dass er in seinem Wahn gefangen ist. Und das ist ja dann kurz bevor. Der Film lässt es dann offen, ob er denn jetzt Suizid begangen hat oder ob er ermordet wird. Aber wenn du halt diese Bildsprache siehst, dann kannst du ganz klar sagen, dass Herr Schmid uns die Interpretation nahelegt, dass halt Karl einfach am Ende war und dass er dann Suizid begeht. Und das sind halt alles Elemente, die in keinster Weise dokumentarisch sind, sondern hochmanipulativ. Die sollen uns zeigen, die sollen uns genau in eine Richtung führen, so wie es, wie wir diesen Film zu lesen haben. So. Und das ist kein nüchterner Stil und nichts, sondern das macht er super geschickt, indem er das echt dezent einführt, diese ganzen Elemente, aber uns da in bester Hitchcock-Tradition so manipuliert, wie er uns haben will, dass wir den Film zu interpretieren haben. Und das ist auch der Punkt, warum ich den Film so gut finde.
Ach man, okay, dann tschüss.
Ja, was hast du noch zu sagen?
Ja, da kann ich ja gar nichts mehr zu sagen.
Ja, man sieht, ich habe den Film oft gesehen, war.
Nee, also.
Es gibt noch so ein paar schöne Sachen, die ich Details die ich reinbringen kann, ja?
Also ich finde es halt interessant, aber auch gleichzeitig so ein bisschen schade. Also vielleicht widerspreche ich mir auch, aber ich finde, dass diese Charakterentwicklung, die wir mitverfolgen, schon ziemlich schwach ist oder schwach dargestellt ist. Ja. Also du hast halt am Anfang, da gefällt er uns allen ja wahrscheinlich noch besser, hast du diesen engagierten Jugendlichen, ja, Abiturient oder so ist der, glaube ich noch, und der hat halt irgendwie Probleme mit dem Elternhaus, weil er so einen sehr konservativen Vater hat, der ist irgendwie mit in der Redaktion von so einem so einer Zeitung namens Kaktus. Und die sind halt ganz links und er geht auf Demos und das ist alles total wichtig irgendwie. Und er sagt dann auch, wenn man so einen Vater hat, hat man nur zwei Möglichkeiten, sich anzupassen oder zu rebellieren. Ja? Siehst also, dass der ist so ein ganz sehr politischer, intellektueller so. Ja? Und dann dann wird er angeworben quasi von Lupo. Ja, genau, er ist irgendwie dann, taucht dann ein in diese Hacker-Szene, die ja erst auch noch neu ist für ihn so und findet da halt irgendwie auch Anschluss und dann eben einen Auftraggeber, weil er halt auch irgendwie Geld verdienen muss.
Ja.
So. Und weil der Lupo halt irgendwie auch checkt, ja, dass es dem Karl und auch seinem Freund David halt eben viel um Politik geht auch, dass denen das wichtig ist, verkauft er denen halt diese ganze Auftragshackerei als Spionage gegen den Westen und für dieses sozialistische oder das gute Russland, das halt die Welt besser machen möchte. So, ja, und da machen sie dann beide mit, aber die beiden Jungs merken dann schon ziemlich bald, dass sie halt nur Spione sind, die halt für Geld irgendwas hacken, aber.
Das ist auch von Anfang an ein ziemlich schwaches Argument und alles irgendwie ziemlich fishy.
Ja, so. Das merken die auch, aber die machen halt trotzdem mit so. So genau. Und dann, ja, dann das ist dann halt. Ja, so geht er halt, verliert er sich halt. Mhm. Ja. Einerseits, weil er halt gegen seine Ideale arbeitet, weil er halt vollkommen aus dem realen Leben scheidet, sondern jetzt irgendwie, die sind nur noch beschäftigt sind zu hacken und ja auch nur irgendwie nachts quasi arbeiten, weil dann die Tarife günstiger sind. Mhm. Und dann
gab es halt noch keine Flatrates.
Genau, dann der vierte im Bunde ist halt ein Drogendealer, ne? Ja. Und dann fangen sie halt an zu koksen oder hauptsächlich Karl und das bringt ihn ja noch weiter weg aus der Realität. So, und das ist halt, ja, es hat irgendwie so ein trauriger Niedergang. Mhm. Irgendwie.
Ja, aber du wolltest
aber
sagen, warum?
Die Charakterentwicklung, also die ist nicht wirklich schwach, aber ich finde die Charaktere trotzdem dünn dargestellt, auch wenn man das so nachverfolgen kann, mhm. Aber die reden halt sehr wenig über sich, also das sind halt überhaupt wenig Dialoge und wenn sie sich mal unterhalten, dann halt auch, also es sind halt Jugendliche einfach, ja, ja. Und die reden halt, wenn es hochkommt, reden sie über ihren Job und über die Illuminaten oder um die 23, ja. Über die 23. Aber da gibt's halt so angedeutet eine Liebesgeschichte, so, ja, oder mhm. Eine traurige, die hat nicht geklappt, oder halt auch, es wird halt auch gezeigt, wie sie, vor allem wie Karl seine Freunde verliert durch diesen
also,
Realitätsverlust, ja.
Zu der Liebesgeschichte oder dieser Frauenrolle, die hatte im ursprünglichen Drehbuch und auch wurde auch gefilmt sogar einen größeren Anteil noch. Die ist auch irgendwie bis zum Schluss wohl irgendwie Karls Freundin oder es gibt zumindest, hat er dann auch eine Freundin, sowas. Mhm. Aber das ist dann alles am Schneidetisch rausgeflogen, weil sie irgendwie gemerkt haben, dass es nicht funktioniert.
Mhm. Ja, von dem David wissen wir gar nichts. Ganz am Ende erfahren wir, dass er reiche Eltern hat.
Na, so, ja, vorher haben wir schon mal so einmal seine Geburtstagsparty, da kann man schon mal so dieses fette Haus sehen und so.
Seine Geburtstagsparty?
Als er den Atari geschenkt kriegt, das ist nur eine Szene. Ach, ist, ja. Du hast vollkommen recht. Vor allem ist der Film auch so ein bisschen so die Antithese zu dem Film, den wir letzte Woche besprochen haben, wo es ja super um Charakterentwicklung oder halt zumindest Vorstellen von Charakteren ging und der ja auch, wir sagten 2,5 Stunden und viel zu lang. Mhm. Und der Film war jetzt nur 90 Minuten lang und der wusste genau, was er wollte halt. Der hatte diese Geschichte und die wollte halt runtererzählen so. Und da hat sich da wirklich kaum Zeit genommen, um irgendwie die Charaktere großartig einzuführen und da uns so Hintergrundinfos zu geben. Ja. Da hast du vollkommen recht.
Genau, die fand ich halt schwach, ne, das sind so die Sachen, die mir dann heute dann durch den Kopf gingen, warum der Film halt vielleicht doch nicht so toll ist oder ich den nicht so toll finde. Und dann genau diese Geschichte mit den Illuminaten, ja, das habe ich selber nicht aufgepasst oder liegt's an dem Film, habe ich dich gerade gefragt, findet er die Illuminaten eigentlich toll, will er dabei sein oder nicht? So, also meiner Meinung nach kommt das halt in dem Film gar nicht rüber, sondern das ist halt...
Doch, das finde ich schon, dass er sieht sich als Hackbutt, sein Hackername ist
okay,
Hackbutt
gut, stimmt, ja, stimmt, hat er
ist,
so geklärt,
und das ist halt wohl der Protagonist aus dem Buch, der gegen die Illuminaten kämpft.
Okay, also das ist schon die Bedrohung, so, ja?
Genau.
Okay. Aber so die einzigen... Ja, genau, das hatte ich auch gerade schon erwähnt, so, ne, als David und Karl sich so näher kennen oder überhaupt sich kennenlernen, dann tauschen sie halt lauter solche Absurditäten oder Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Zahl 23 und der Politik und Wirtschaft aus, ja. Mhm. Oder auch, da sprechen sie irgendwie über Bach, weil der irgendwie so ein Cembalo.
Stücke. Genau, den man vorwärts wie rückwärts spielen
das
kann.
Das gibt's, glaube ich, auch wirklich, ne?
Ja, genau, das war jetzt so das eben, wo ich...
Das ist, also sowas finde ich halt auch total witzig, ja? Aber deswegen hat es ja, nichts weiter zu bedeuten, außer dass man, ja, also jetzt gerade mit Bach, aber das nervt halt auch so ein bisschen an dem Film,
was?
Ja? Die fahren da irgendwo durch die Stadt und sehen überall die Zahl 23.
Das ist ja jetzt Pyramiden so ein, das so. Ist ja eigentlich auch so eine Zusammenschnitt, so eine Montage, wo sie halt lauter so 23er haben
ja,
und uns halt einfach diesen, zu zeigen, dass da halt eine gewisse Evidenz dran ist, dass man halt, wenn man halt anfängt, Muster zu sehen, dass man dann halt überall die 23 sieht.
Ja, okay.
Fand ich eigentlich ganz süß und auch ganz charmant, vor allen Dingen, weil der da auch, weil er auch die, also Herr Schmied die 23 immer wieder einbaut. So zum Beispiel irgendwie, sie kiffen da in so einem Zug und singen dann "Die Gedanken sind frei" ganz laut im Speisewagen und werden dann irgendwie auf so einem kleinen Pampa-Bahnhof rausgeworfen und landen natürlich zwischen den Gleisen 2 und 3. Anderes Detail ist, dass dieses Karl kommt dann so ins betreute Wohnen irgendwie, nachdem er aus der Psychiatrie entlassen wurde, und das Haus hat die Hausnummer 23. So. Als sie vermuten, dass die Speditionsfirma gegenüber das BKA ist, rufen sie ihre Nummern an, also telefonieren sie an, sie die Nummern wählen und die Nummer ist die 542147, Quersumme 23. So. Das Lustigste ist eigentlich total absurd. Das Fahrzeug, mit dem Karl am Ende in den Tod fährt, ist ein 5-Zylinder-Motor mit 115 PS. Und 115 ist 23 mal 5. Das hat irgendjemand erkannt, der halt einfach das Modell kannte und sagte.
Okay.
Also das heißt, Herr Schmied hat da halt selbst auch einfach Spaß mit entwickelt und dann lauter so Spiele mit der 23 gespielt. Ja, das also finde ich schon eine ganz coole Sache.
Ja, das meinte ich halt. Das macht auch total Spaß. Ja, also ich habe nämlich auch was. Ja, war seitdem ich den Film zum ersten Mal eben gesehen hatte, habe ich das auch nicht vergessen. Diese ganze Sache. Und war dann echt total angefixt, als ich vor dem Fernseher saß und gesehen habe, wie der zweite Golfkrieg angefangen hat. Und zwar, gut,
es also gab halt jetzt in Realität, nicht in dem Film.
In echt. Ich saß vor dem Fernseher und habe die Nachrichten geguckt und da war es, meine ich, so, dass so ein Ultimatum von den USA an Saddam Hussein auslief.
Ja.
Und nachdem es ausgelaufen war, dann eben der erste Angriff kam. Und wann? An welchem Tag war das?
Am 23.
Nee, am 20.03.2003. 20.03.
Verstehe.
Ja. Und ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Also ich fand es total, mir hat es echt geflasht.
Ja, es gibt ja auch diese Theorie mit dem 11.09., wobei man da halt schon wieder sieht, diese Beliebigkeit. So. Also die Türme sind am 11.09.2001 zusammengestürzt, und wenn du dann 11 plus 9 sind 20, und dann die Quersumme von 2001 und 3, 23. Mhm. Aber dann machst du halt von den Tagen und Monaten, nimmst du halt die Summe, aber addierst es dann nicht zu 2001, sondern nimmst dann von 2001 plötzlich die Quersumme so. Und wenn du halt anfängst, solche Spielchen zu drehen, dann ist es halt auch wirklich nicht verwunderlich, wenn du überall eine 23 findest, so.
Ja, gut, hast du ja
also bei dir, das ist nochmal irgendwie evidenter, aber dieses Beispiel ist voll albern.
Also der Grund dafür wenn es die Illuminaten wirklich gäbe und so, warum machen die dann das, dass sie überall ihre 23 einbauen, die ja die echten Illuminaten gar nicht hatten irgendwie als Erkennungszeichen, damit alle anderen Illuminaten wissen, oh, das waren wir oder warum, ja? Ja, und hier in Frankfurt haben wir auch ein ganz großes Symbol der Illuminaten stehen. Der Messeturm.
Ah, der Messeturm. Ich dachte, da hinten diese komische schräge Pyramide in Sachsenhausen da. Ich weiß nicht, wie das heißt, das Gebäude. Das ist gar nicht so hoch.
Triangel heißt das oder so, ne? Ja. Nee, der Messeturm, guck mal, das ist das größte Bankenbürogebäude.
Ja, nicht mehr, die Commerzbank ist größer.
Aber im Messeturm sind ja verschiedene Institutionen drin, oder?
Der ist halt, vor allem gehört es ja zum Messen, nicht zu den Banken. So. Aber ist ja egal, aber es war lange auch das höchste Gebäude Europas und oben steht
die Pyramide. Angeblich ist dann unten über dem Haupteingang auch noch so eine Pyramide dargestellt. Und darunter steht diese Figur.
Diese hammerschlagende Typ.
Genau, das ist der Freimaurer. Aber der ist ja im Vergleich irgendwelchen Illuminaten.
Das ist aber eher ein Schmied, der freie Schmied.
Ja,
das weißt du, wo Handwerk. Das größte Symbol der Illuminaten steht?
In Ägypten.
Genau, in Gizeh.
Aber dann wurden die erst im 18. Jahrhundert gegründet.
Ja, weil, bist du dir sicher?
Nee, kann man sich nicht sicher sein. Nichts ist, wie es scheint.
Lass mich nochmal so zwei, drei schöne Details so zu dem filmischen Erzähl sagen, die ich noch eben übersprungen hatte. Cool finde ich diese Szene mit der PDP-11. Mhm. Sie kaufen sich da halt so einen Riesencomputer, den sie dann gar nicht verwenden können, weil sie dafür Starkstrom bräuchten. Mhm. Und das ist so die, jetzt musst du mir das Wort wieder sagen aus der Literatur.
Peripetie.
Peripetie, also der Wendepunkt des Films. Bis dahin lief eigentlich alles Knorke und es ging immer aufwärts. Mhm. Und dann kommt halt dieser Kauf, der so vollkommen in die Hose geht. Sie geben halt 10.000 D-Mark für diesen Riesencomputer aus und können ihn nicht verwenden. Und gleich in der nächsten Szene gibt uns Herr Schmied auch so ein wunderschönes Bild dafür, dass es halt im Grunde auch ganz große Dilettanten sind. Nämlich wir sehen dann diese PDP-11 im Garten stehen und es regnet. Und sie haben halt eine Plane drüber gelegt, aber die Plane ist viel zu klein, so dass halt
passt links nicht mal und über alle vier Teile.
Genau, drüber. Dass dieser Computer besteht aus vier Teilen und die Plane reicht halt einfach nicht mehr über alle vier Teile. So ist halt quasi so ein echt schönes Bild dafür, dass es schief gehen muss, so weil sie da viel zu blauäugig dran geht.
Total kleine und Jungs einfach, ja.
Dann, als sie immer weiter in die Krise schlittern, so fangen sie sich auch an zu verstreiten und dann gibt's so eine Szene in so einer Kiesgrube in Hannover, wo sie sich streiten, aber dann wieder versöhnen und quasi halt den Entschluss fassen, dass sie das quasi zusammen durchziehen, so und kriegst vordergründig halt so in den Dialogen Hoffnung verbreitet, so dass es jetzt nochmal gut gehen kann und alles klappen wird. Aber die Bildsprache ist dann halt schon wieder eine ganz andere, nämlich das Auto bleibt einfach in der Kiesgrube stecken so und sie müssen da mit Mühe und Not den Wagen irgendwie aus dem Kies befreien, so wo uns quasi auch schon wieder so ein Bild zeigt nach dem Motto so, das wird nichts mehr mit denen, so das Unternehmen ist zum Scheitern verurteilt. Was ich ganz schön fand, ist auch nochmal so zur Visualisierung des Hackens, was ja einfach schwer ist, denn diesen Computerakt mit reinen Zahlen und Buchstaben auf die Kinoleinwand zu bannen, was er insgesamt wohl ziemlich realistisch immer gemacht hat, so und auch immer ziemlich minimalistisch. Hatte da halt auch Berater aus dem Chaos Computer Club, die ihm gesagt haben, einfach so, dass er keine Fauxpas baut irgendwie. Klassiker ist ja, dass du dann irgendwie irgendwelche DOS-Geschichten machst und das da als großen Hack hinstellst und jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, lacht sich schief. Und da nimmt er so verschiedene Symbole, zum Beispiel den Trojaner erklärt er mit einem großen Karton, vor den er nochmal einen kleinen Karton stellt, so und auch diese Dimension, wo sie sich jetzt reinhacken, so sie sitzen in so einem Zimmer von so einem kleinen Computer und dann wird symbolisiert, dass sie jetzt aber quasi sich in Computer am anderen Ende der Welt hacken, indem halt Karl am Computer sitzt und hackt und David sitzt daneben mit so einem Globus und zieht mit so einem Edding Linien auf dem Globus, um uns quasi zu zeigen, wohin sie sich jetzt gerade einhacken, was und das sind so einfach schöne Symbole, um uns zu zeigen, um uns diesen Akt des Hackens zu symbolisieren.
Weißt du, was gerade zum Glück kein Symbol ist, weil es so gruselig aussieht?
Was denn?
Du, dein Gesicht.
Weil das so unten angeleuchtet wird von dem iPad.
Weil du hast irgendwie viel mehr Falten im Gesicht, als man sonst so sieht.
Oh mein Gott.
Und dann sind deine Augen ganz schwarz mit so einem hellen Punkt drin. Voll diabolisch aus.
Tja, ja.
Ja. Bist du gerade fertig?
Ja, hau rein.
Ich habe mich halt heute gefragt, was will uns der Film eigentlich sagen? Ja.
Mhm.
Also die erste Idee zeigt uns irgendwie hier so einen jungen Mann und wie der sich verändert, ja. Ja, also gut. Gehen wir davon aus, dass der Film uns einfach einen jungen Mann vorstellen möchte.
Mhm.
Und seinen Niedergang, ja.
Ja.
Dann ist das aus den vorhin schon gesagten Gründen so ein bisschen dünn. Ja, also es ist auf so eine oberflächliche Art schon gut gemacht. Das hast du ja dann auch nochmal schön dargestellt. Ach, oberflächlich. Bitte?
Das ist doch nicht oberflächlich.
Ja, nee, aber mir fehlt dann was. Also ja, mir ist der Charakter zu dünn einfach. Ja?
Ich verstehe das vollkommen. So. Also was ich ja mache, sind, erzählt habe, war quasi so die Art der Inszenierung. Aber was du kritisierst, ist ja auf der Handlungsebene. Und da kann man das schon nachvollziehen, dass es zu dünn ist.
Das ist genau das Gleiche, wie ich in der letzten Folge gesagt habe. Eigentlich ist die Story auch so kaum vorhanden. Ja. Also nee. die innere...
Die Charakter sind kaum vorhanden. Die Story ist ja diesmal total massiv und steht im Vordergrund so, aber was halt diesmal fehlt, sind eben die Charakterzeichnung.
Ja. Was man halt auch nicht sehen kann, obwohl du hattest mir erzählt, dass das dann, vielleicht kommst du wahrscheinlich auch noch zu, da will ich nicht zu sehr vorgreifen, aber dass so aufgenommen wurde, so als Warnung da vor den Hackern, ja, dass die irgendwie als Bösewichter oder was dargestellt werden. Ist das richtig?
Wie? Dass der Film das so. Mhm. Nee. Ich hatte das nur mal erwähnt, dass es so, es gab da so einen Artikel aus der Zeit oder so, die im Anschluss an den Film irgendwie über Hacker schrieb und halt irgendwie die alle als Kriminelle darstellte, so.
Ach so.
Aber ich finde nicht, dass Schmied das so inszeniert.
Nee, gar nicht.
Es ist was so ein bisschen, es gibt ja diese Hackerethik, was irgendwie, also ich habe die mir mal, ich wollte da mal zu bloggen und werde das auch irgendwann mal tun, weil es ist, der Ausdruck Ethik ist etwas hochgegriffen. Die haben halt irgendwie so 10 Gebote irgendwie und das wird zwar so mal ganz hauchdünn angerissen in dem Film, sowas von wegen Informationen müssen frei sein, aber im Grunde wird es nicht großartig thematisiert. Das könnte man so kritisieren, so dass dann ja insgesamt schon ein ziemlich pessimistisches Bild von den Hackern gezeichnet wird, die halt für Geld alles machen.
Ja, genau. Also das kann es wohl dann auch nicht sein, was der Film uns sagen möchte, so wirklich. So.
Ich kann dir was gleich sagen, aber erzähl du weiter.
Ja, also ich denke, er will uns weismachen, dass es die Illuminaten tatsächlich gibt.
Nein.
Doch.
Nein.
Ja,
ich glaube, das ist nur ein Spiel.
Natürlich, nur im Film halt, ne? Also nicht wirklich, sondern dass Karl Koch recht hatte. Weil diese ganze...
Also der Karl Koch im Film.
Genau, natürlich. Den anderen kenne ich nicht, ja. Weil du sagst, dass es da so viele Stilmittel gibt, die uns zeigen, wie seine Psychose aufkeimt und sich verstärkt. Mhm. Ja. Und am Ende geht es ja darum, dass er irgendwie sich stellt und aussagt als Kronzeuge quasi und sich dann irgendwie retten kann. Und dazu wird er überredet von, ist das der Redakteur?
Der überredet es gut, er setzt ihm halt das Messer auf die Brust, sagt, entweder melden sie sich oder wir verpetzen sie quasi.
Ja, genau, also der meinte, der soll mal hier zum BKA gehen,
das
zum
ist Verfassungsschutz. Der Chefredakteur oder so vom NDR halt, irgendein Hostier.
Und soll er mal auspacken, dann wird er straffrei oder zumindest begrenzt bestraft dabei rauskommen und so. Und dann sieht man eben, wie er da sitzt und irgendwie halt eine Aussage macht.
Ja.
Und der BKA-Mensch, ich weiß gar nicht, ist das BKA oder
Der ist dann BKA, glaube ich. Nee, Verfassungsschutz.
Doch, Verfassungsschutz. So, der geht sich dann eben währenddessen mal einen Drink holen und auf der Bar sieht man halt ein Bild von diesem Verfassungsschutzmann in Tennisklamotten zusammen mit diesem NDR-Chefredakteur. So. Also so lässt er uns dann halt quasi stehen, so. Ja, das ist vielleicht, hängt da halt doch irgendwie eine Verschwörung dahinter.
Ja, das zumindest, dass es so Seilschaften gibt. Aber andererseits natürlich, hast du recht, dieser Redakteur, der war ja auch vorher, es war ja Karl aufgefallen, dass der Ernt 23 raucht, so. Und, ich glaube nicht, dass das die zentrale Aussage des Films sein soll, aber ich glaube halt schon, dass Herr Schmied damit spielt. So. Und dass er uns halt solche Indizien gibt, die immer wieder darauf hindeuten, dass halt doch was dran sein könnte.
Ja, aber was glaubst du denn, was denn der Kern der Geschichte?
Wir hatten, als wir Trainspotting besprochen haben, haben wir auch über die Dramaturgie des Drogenfilms gesprochen und das ist hier halt ganz klassisch. Der Film ist im Grunde ein Drogenfilm. So wird zwar vor dem Hintergrund dieses Hacks erzählt, so, was halt quasi als Background gilt, also dieser reale Hintergrund, vor dem der Film spielt, um uns halt so ein Thriller-Element zu geben. Aber im Grunde ist es ganz klassisch halt, es gibt am Anfang, es fängt an mit irgendwie, sie rauchen ein paar Joints so und alles läuft gut und aus den Joints wird dann Koks und Amphetamin und
aus den Joints da wurden Trips. Ja.
Nee, und es läuft trotzdem alles immer noch gut und dann kommt halt so die Wende und es ist halt am Kippen und sie sind dann halt, er gleitet immer weiter in die Sucht und das führt halt zu der Psychose, bis er am Ende stirbt so. Und das ist halt so eine ganz klassische Charakterbogen von einem Drogenfilm. Das war ja auch das Schöne damals an Trainspotting, dass Trainspotting da von abgewichen ist. Aber wenn man sich Filme anguckt, wie Kinder vom Bahnhof Zoo oder, ach, wie heißt der, irgendwas mit Träumen, ja, keine Ahnung, hau ich in den Block, so ein ganz berühmter Drogenfilm. Dann ist das genau diese Art von Handlung, dass halt die Protagonisten und wir anfangs Spaß haben am Drogenkonsum und irgendeine Unternehmung haben, die halt erfolgversprechend beginnt und dann kippt das irgendwann und am Ende stirbt jemand durch die Drogen. Und ich denke, das ist so quasi die, darum geht's wirklich. Das ist quasi die Story, die er uns erzählt vor diesem realen Hintergrund.
Okay, passt.
Ja, aber du, ich meine, was du gesagt hast, finde ich auch nicht schlecht. Nein, das ist ja halt einfach wieder so diese verschiedenen Ebenen des Spielfilms. Das ist ja, klar, er spielt die ganze Zeit mit der 23 und da habe ich ja auch aufgeschrien, so, da war ja sogar noch eine dritte Person auf diesem Bild und das war auch so eine zentrale Szene, dass ich mich auch ja gefragt habe, was soll das jetzt bedeuten? Was du eben sagt, ist halt das Foto mit dem Verfassungsschützer und dem Redakteur.
Ja.
Es gibt in dem Film noch eine sehr schöne Referenz. Das ist einfach nochmal so ein Nerd-Easter Egg. Ganz am Anfang wird auf dem BTX-Hack referenziert. Das war quasi so der Moment, in dem der Chaos Computer Club berühmt wurde, weil BTX war so ein proprietärer Internetvorläufer der Post, über den man auch schon über den man schon so Online-Banking machen konnte. Und der CCC hat den halt gehackt und hat sich selbst ganz viel Geld überwiesen und ist dann anschließend an die Öffentlichkeit und hat gesagt, so hier, lass die Finger davon, das Ding ist unsicher. Und das wird einfach nur mal ganz kurz am Anfang auf der C-Bit erwähnt, wo dann halt irgendwie Karl interviewt wird und er sagt halt, was für ein Schrott dieses BTX ist. So. Das ist so ganz nett.
Ja, wenn man sich so überlegt, das Bild der Hacker, oder ja, es hat sich ja schon deutlich geändert, glaube ich, in jüngster Zeit. Also früher waren das halt so irgendwelche Spinner, ja, so Kellerkinder quasi, die irgendwie.
Auch halt wirklich alle irgendwie halbseiden und kriminell so.
Ja, was heißt kriminell? Also, ich glaube vor allem so gelangweilt, oder? Also, wenn du hattest halt von denen nur erfahren, dass die halt irgendwelche Würmer rumschicken oder Trojaner oder so, um andere kleine Leute zu ärgern, indem sie die Computer lahmlegen, so Viren, genau. Damit verbindet man doch so Hacker. So, oder verbannt man damit. Und jetzt haben wir ja festgestellt, dass es eine viel größere nicht mehr geheime Hacker-Gemeinschaft gibt, nämlich die NSA.
Okay.
Die zufälligerweise
aber das sind ja schon
die bösen perfekt, Hacker. Ja, die perfekte Weltverschwörung darstellen. Naja, weil sie von
brauchen gar keine Illuminaten.
Nee, wir haben die NSA, weil die wissen nämlich von allen alles. Und jetzt haben wir wiederum diese normalen Hacker, die Guten sind und versuchen da irgendwie gegen anzutreten.
Ja,
und die Leute aufklären und so, ne? Nee, also von wegen Verschwörungstheorien. Kann man
einen super Film draus machen. Also,
ja.
Klassische David gegen Goliath-Geschichte.
Da hast du dann Hack Barzelein gegen die bösen Illuminaten. Ne?
Wir schlagen Herrn Schmied vor, dass er die Fortsetzung dreht. 24. Genau. Der Kampf des CCC ja, gegen 7 die wollten NSA. Wir doch jetzt sehen.
Das Verschwörungstheorien sind ja auch nicht immer unplausibel. Also ich glaube wohl auch, dass in der Welt wenig so ist, wie es scheint. Ja, und das meine ich jetzt gar nicht mal im philosophischen Background, sondern dass ich glaube oder überzeugt davon bin, dass, und das ist auch nicht mal geheim, dass die politischen Machenschaften getrieben sind von wirtschaftlichen Interessen. Ich glaube aber nicht, dass es da einen Bund gibt, der alle Interessen sammelt, sondern das sind einfach einzelne Leute oder Lobbys meinetwegen, die halt irgendwie zu ihrem Vorteil arbeiten.
Ja.
Also das ist halt Korruption einfach.
Ja, nicht mal Korruption. Ich meine, Lobbyismus ist ja auch jetzt kein unbekanntes Phänomen und es gibt auch immer diesen Ausdruck, der so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber so dieser, der Deutschland AG, wenn du dir halt einfach die großen Unternehmen in Deutschland anguckst, so die DAX-Unternehmen, dann sitzen die auch alle gegenseitig in Aufsichtsräten und Vorständen so. Das heißt, da besteht schon eine ganz große Seilschaft, die dann auch wieder in die Politik reinreicht, wie zum Beispiel, dass Frau Merkel da irgendwie für Herrn Ackermann Geburtstage im Bundeskanzleramt mal ausgerichtet hat oder dass jetzt hier der Schröder da nach irgendwie seinen Geburtstag mit Herrn Putin feiert und irgendwelchen Ölmilliardären und Herrn Missfelder zusammen. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt Verschwörung nennen, weil wenn du so da irgendwie mit Verschwörung anfängst, dann kommst du ganz schnell wieder irgendwie in die Ecke von geheimer Weltregierung und Rothschilds und am Ende irgendwie auch, es wird ja dann auch immer ganz schnell irgendwie antisemitisch absurderweise.
Ja, genau, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt, dass die Illuminaten eben auch dazu genutzt wurden. Irgendwie.
Und das ist halt alles relativ, das ist einfach unhaltbar. Also da gibt's, werde ich auch sehr gerne verlinken, ich mache hier gerne Eigenwerbung. Ich habe da mal einen Blogpost geschrieben, einfach über Mittel, wie man Verschwörungstheorien widerlegen kann. Und wenn du halt da einfach mit verschiedenen logischen und erkenntnistheoretischen und wissenschaftstheoretischen Werkzeugen rangehst, dann kannst du so Sachen wie geheime Weltverschwörungen oder es gibt Echsenmenschen oder irgendwie die Nazis sitzen auf Flugscheiben am Südpol oder so ein Scheiß.
Ich dachte, die sind unter der Erde.
Ja, oder auf der dunklen Seite des Mondes und all so Sachen. Das kannst du alles ziemlich gut widerlegen, wenn du halt einfach gewisse Werkzeuge ansetzt des menschlichen Schließens, so. Und das, ja, somit auf sowas würde ich mich gar nicht erst einlassen, weil dann wirst du halt ziemlich schnell lächerlich, so. Jetzt nicht du, sondern
ja, ich hab schon verstanden,
der Verschwörungstheoretiker. Und deswegen würde ich halt aber auch nicht so diesen klassischen Lobbyismus da mit in eine Kiste werfen.
Ja. Nee, ich meinte es ja auch nicht als Verschwörungstheorie, sondern ich wollte damit nur sagen, dass es halt, was eben in dem Film halt auch angedeutet wird, dass einfach doch viel mehr Verbindungen im Hintergrund laufen, als der Otto-Normalverbraucher so merkt und Verbindungen, die halt auch Auswirkungen auf das Leben in einer Gesellschaft halt haben.
Das finde ich gut. Das ist auch einfach eine gute Interpretation von diesem Foto, was wir da gezeigt kriegen. So, das ist jetzt nicht unbedingt, dass die Illuminaten sein müssen, aber dass es eben diese Seilschaften gibt. So.
Also dann schon halt auch so die Mächtigen, kann man sagen. Vor allem Leute aus der Wirtschaft, denke ich halt auch.
Ja, bloß halt.
Plus den Gewählten, ja.
Genau, die sich ja auch, wie man jetzt hier am ehemaligen Kanzleramtschef, wie heißt der?
Pofalla.
Pofalla ganz gut sehen kann, die sich halt in die Wirtschaft warm halten, damit sie anschließend schön rüber wechseln kann und weich fallen. So.
Genau.
No. Lass mich mal, oder möchtest du da noch was konkret
zu sagen? Nö, das war mein abschließendes Wort.
Denn ich hoffe nicht dein abschließendes. Das ist zu schade, deine Stimme nicht mehr zu hören.
Das war mein letztes Wort. Dann tragen wir die
Ich wollte ein paar Sätze zur Rezeption des Films machen. Mhm. Der hat ziemlich gute Kritiken wieder mal bekommen. Wir suchen uns ja auch selten schlechte Filme hier aus.
Aber doch auch manchmal.
So halt im Rahmen auch irgendwie also für einen deutschen Film, sag ich mal. Also das ist irgendwie, war so der Tenor der Kritik immer quasi, Schmied ist ein spannender deutscher Regisseur und so. Und oh, guckt mal, was der deutsche Film noch leisten kann. Besonders wenn man halt den Kontext sieht, der ist ja in den 90ern entstanden, was ja so das Jahrzehnt war, so der deutschen Beziehungskomödie. Also da hatten wir diese ganzen, der bewegte Mann und Männerpension und wie sie alle hießen, diese Til Schweiger. Mhm. Und hast du nicht gesehen Filme, wo es halt, ja, was einfach so ein locker, leichter Film, deutscher Film war, der ja in den 2000er Jahren nochmal irgendwie eine ganz andere Ausrichtung bekommen hat mit Filmen wie Das Leben der Anderen oder Bader-Meinhof-Komplex oder so. Da kamen ja dann schon wieder wesentlich anspruchsvollere Produktionen rein. Aber so in den 90ern, da ragte der Film schon ganz schön heraus aus dem deutschen Kino, weil der Rest halt eher meh war. So.
Popcorn.
Genau, Popcorn. So, das war ja auch irgendwie, ja, vielleicht war das so angemessen und in der Zeit willkommen, aber es war halt irgendwie keine große Kunst. Der Film selbst hat den Deutschen Filmpreis gewonnen, genauso wie August Diehl. Und August Diehl hat auch noch mal den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Und noch Dutzende kleinere Preise, aber das waren so die wichtigsten. Und eine Referenz habe ich sogar auch gefunden in der IMDb.
Eine?
Eine einzige. Aha. Der Herr Schmied zitiert sich selbst. Mhm. Mit einem ganz kleinen Zitat. In seinem Film von 2003, Lichter, lässt er einen Charakter zwischendurch mal in den Hotelraum 23 gehen.
Okay.
Ich denke nicht, dass das Zufall war, sondern dass
glaube ich auch nicht.
Beabsichtigt war.
Ja. Mir macht es halt auch Spaß.
Hast du noch was zu sagen?
Nö. Ich bin eigentlich durch, bin ich mit dem Film. Also,
damit abgeschlossen.
Ich kann noch sagen, dass ich August Diehl total gut finde. Also in dem Film auch.
In dem Film ist er spitze. Mhm. In späteren Werken finde ich ihn manchmal so ein bisschen zu dick aufgetragen. Das hast du auch selbst gesagt, so dass man sieht, dass er Theaterschauspieler ist. So, der ist
expressiv,
habe ich gesagt. Ja, so ist manchmal schon so die Tendenz zum Overacting. Mhm. Aber in dem Film macht er die Rolle exzellent, spielt er die.
Ja, der, also ich finde super, wie zerbrechlich der dann halt auch wirkt.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, die Bewertung auf der berühmten Skala von 1
du mal
bis
anfangen?
100 Punkten. Dachte ich mir nämlich auch, damit du mich nicht beeinflussen kannst.
Ja. Wie sonst immer.
Ich finde den Film ziemlich gut und ich gebe ihm 80 Punkte.
Yay.
Aus den genannten Gründen. Ich finde
das
einfach,
ist ja wirklich viel für deine Verhältnisse.
Ja, aber ich finde, er macht einfach auf dieser Ebene des filmischen Erzählens ziemlich viel richtig. Mhm. Er hat ein paar Schwächen, was vor allem so das Schauspiel der Nebencharaktere betrifft. So dieser Lupo, das fiel mir eben nochmal auf, als du das sagtest, das ist relativ schwach, auch diese Rolle. Man merkt eigentlich schon in der ersten Szene, dass das irgendwie ein Arsch ist so und das ist irgendwie nicht gut inszeniert oder nicht gut gespielt. Das hätte ich schöner gefunden, wenn der am Anfang wirklich irgendwie sympathisch rüberkommt und dann erst so im Laufe des Films sich als so ein gewalttätiger Typ herausstellt. So war das irgendwie schon mit Auftreten, kannst du dir eigentlich denken, wo in welche Richtung es mit dem gehen wird, so dass das kein gutes Ende nimmt. Aber ich hab's ja halt aufgeführt. So, ich finde, Herr Schmied hat das wirklich einen guten Film inszeniert. Und ich hatte bei den letzten beiden deutschen Filmen, die wir hier besprochen haben, immer massiv auch die Dialoge kritisiert. So gesagt, der deutsche Film kann keine guten Dialoge bringen. Und die waren jetzt nicht irgendwie großartig. Das war jetzt auch zum Beispiel verglichen mit The Master, war das irgendwie jetzt.
Da war nichts.
Genau. Mhm. Aber sie haben halt nicht gestört. Es war nicht dieses weil wir haben damals die Buddenbrocks im Kino ja gesehen. Ja. Und die ganze da so eine Szene, wo ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber es war so ungefähr so ein schönes Auto, ein großes Haus. So. Ach, das ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Es war so auch wieder so ein total schlimmer Dialog, einfach, wo man einfach so Plattitüden aneinander gereiht wurden und was mich halt so massiv gestört hat damals, weil halt ja, es ist halt ein Thomas Mann-Roman und der, sie hätten einfach nur die Dialoge aus dem Roman übernehmen müssen und sie hätten spitzenrote Dialoge gehabt, so, und sie haben halt irgendwie eigene Dialoge geschrieben und sie waren einfach nur scheiße. Bei Emilien Jaguar habe ich das kritisiert und ich habe das bei Hannah Arendt kritisiert, dass irgendwie deutsche Drehbuchautoren keine Dialoge schreiben können. Und diesmal haben sie zumindest nicht gestört, so, sondern sie haben sich in den Film gut eingegliedert. So.
Die waren nüchtern.
Ja, das ist aber doch schon viel wert. So, denke irgendwie an Hannah Arendt, dieses du hast nur 50% Überlebenschance, du vergisst die anderen 50%, wo ich mich auch tierisch aufgeregt habe.
Naja.
Wie dem auch sei, was ist denn deine Note?
Ja, also nachdem du so viel über die Inszenierung berichtet hast, ist es wieder ein bisschen, die Punkte wieder die Punktezahl ist gestiegen. Mhm. Aber es nur auf die 67. Mhm. Nur auf die 67, ja. Pluspunkte sind, wie du sagtest, die Inszenierung. Das Schauspiel von August Diehl.
Ja.
Und die Filmmusik.
Ah, die ist geil.
Ja. Und außerdem ist es, macht Spaß, den Film zu gucken. Ja, der ist kurzweilig und.
Kann man auch nochmal gucken.
Der ist auch spannend, ne?
Ja.
So. Aber, wie ich jetzt eben meinte, dann eben ziemlich dünn und, ja, nicht so, Dialoge sind nicht so zitierfähig.
Das stimmt.
Da war sogar 300 ergiebiger.
Ja, Kira 300 hat halt auch auf Catchphrases gesetzt. So. Ja,
das war sehr lustig.
Nicht Sparta, kannst du halt immer bringen. So.
Wie war denn nochmal dieses eine Filmzitat mit dem Schwert?
Ich weiß gerade nicht, was du meinst.
Ach, warte, wir haben doch immer so einen blöden Film angeguckt. Okay.
Ich weiß genau, wenn du dein Schwert brauchst, ich habe es in meiner Tasche, meinst du? Das war bei diesen Sandalenfilm auch, diesen griechischen mit der Perseus-Sage.
So mit die Titanen oder so?
Ja, genau, irgendwas, so, keine Ahnung, Angriff der Titanen oder der Kampf der Titanen.
Ja, nicht mal für so einen spaßigen Dialog oder spaßiges Zitat reicht. Naja.
Mal schauen, ich weiß noch nicht genau, was ich in den Vorspann hier zu der Folge haue, aber vielleicht finde ich ja ein griffiges Zitat. Aber ich glaube, es wird eher so was Dramatisches, was so den Verfall von Karl Koch.
Ja, sie benutzen meine Gedanken.
Ja, oder dieses, da gibt's aber nichts zu lachen, wenn mir was wichtig ist.
Ach ja. Na? Ich erinnere mich, so traurig. Ja gut, das war eine große Differenz zwischen unseren Punkten.
Ich glaube, das hatten wir schon mal zum Beispiel bei den Ritter der Kokosnuss.
Die Folge müssen wir eigentlich nochmal reloaden.
Ja, das machen wir mal irgendwann so in 10 Jahren, machen wir nochmal den Rewatch und dann können wir den Film nochmal beurteilen. Bis dahin werden wir noch viele Filme besprechen.
Genau.
Wir haben noch eine lange Liste, es geht weiter. Wir haben sogar schon die Halloween-Folge jetzt. Eingeplant, was wir zu Halloween dieses Jahr machen werden. Aber bis dahin hoffen wir doch noch, die eine oder andere Folge raushauen zu können.
Übrigens ist es gerade 23 Uhr.
23 Uhr? So. Oh mein Gott. Ach so, ich kann nur wieder auch mal anregen, bei uns im Blog vorbeizuschauen. Da haben sich sowohl bei der vorletzten Folge über X-Men mit dem Herrn Jacker mal wieder eine spannende Diskussion über den 3D-Film ergeben, als auch zur letzten Folge The Master, da hat XTC
1, 2, 3
und noch ein paar echt interessante Filmtipps zu Herrn Seymour Hoffman gegeben.
Vielleicht ist das ja, also mein Gott, das sind vielleicht auch für euch interessante Filme so.
Boah, ich stark aus. Also ich habe die mir schon notiert und ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Auch diese Alternativverfilmung von wie heißt der hier, der Film von dem Hoffmann, den Oscar gekriegt hat?
Dieser Capote-Film.
Genau, ja, Capote hieß der auch, oder? Mhm. Genau. Und da hat er noch irgendeine andere Verfilmung vorgeschlagen und gesagt, die werden sogar noch besser.
Noch besser.
Muss man mal gesehen haben, denke ich.
Na gut.
Bis dahin.
Jetzt ist es 23.05 Uhr.
Könnt ihr natürlich uns auch gerne bei iTunes bewerten. Oder
jetzt fällt mir aber bald nichts mehr ein,
irgendwo.
Daniel.
Nee, komm, ich mache jetzt auch Schluss. Achso, Jack hat uns auch schon wieder geflattert und ich muss nochmal Danke sagen, das ist ganz, ganz, ganz super. Das freut uns unglaublich. Das können wir noch immer nicht fassen, dass Menschen uns Geld in den Topf werfen. Okay, macht's gut. Es war schön, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin.
Man bis zum hört nächsten sich. Mal.
Come on!